Nun wollen wir weitermachen im Epheserbrief. Haben Sie allen Testament? Bitte verschaffen Testament. Hier vorne sind noch, hier vorne liegen massenweise. Aber es hat gar keinen Sinn, wenn Sie keins vor sich haben. Epheser 2, Vers 7 bis 10. Vers 7 bis 10 besprechen wir heute. Aber werden Sie, ich werde es nicht müde, werden Sie es auch nicht müde? Habt ihr Testamente da in der Mitte? Habt ihr? Ja. Werden Sie es nicht müde, wenn ich Ihnen immer neu nochmal den Zusammenhang dieses großen Satzes, der von Vers 1 bis 7 reicht, erkläre? Der Apostel Paulus hat in Kapitel 1, Vers 19 gesprochen von der Größe der Kraft Gottes, die sich darin beweist, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Hier heißt, die überschwängliche Größe einer Kraft an uns, die wir glauben, nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann hat das, sagt Paulus, da Gottes überschwängliche Kraft an seinem Herzen gewirkt. Und diese Behauptung führt er nun in Kapitel 2, Vers 1 bis 10 aus, indem er darstellt, wie zuerst ein ungläubiger Mensch aussieht, Kapitel 2, 1 bis 3, und dann Vers 4 bis 6, welche Veränderung kommt, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Und Vers 7, was zukünftig dann an ihm noch geschieht. Sie erinnern, ich hatte gesagt, Kapitel 2, 1 bis 3, das alte Wesen, Kapitel 4 bis, Vers 4 bis 6 das neue Wesen und Vers 7 das zukünftige Wesen. Sie erlauben, dass ich nochmal von Vers 1 ablese. Und das Lesen des Textes ist wichtiger wie die Auslegung. Sind wir uns darüber einig? Und auch euch, da ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in welchen ihr Weiland gewandelt habt nach dem Lauf dieser Welt, und nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens, unter welchen ihr auch alle Weiland unseren Wandel gehabt haben, in den Lüsten unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zornes von Natur, gleich wie auch die anderen. Da ist die alte Natur geschildert, die ja nun in unserem Leben immer wieder durchbricht, nicht? Aber nun kommt ein neues, also nun wird gezeigt, nicht wahr, die überschwängliche Größe seiner Kraft, der sie aus solch einem Zustand neuen schafft. Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat, da wir tot waren in den Sünden, hat er uns samt Christo lebendig gemacht. Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden, Klammer zu, und hat uns mit Christus samt ihm auferweckt und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt, in Christo Jesu. Das ist der neue Zustand, dass man erwacht ist, dass man in einem himmlischen Bürgerrecht lebt. Und jetzt sagt er noch, uns Beste kommt noch in der Zukunft. Auch, dass er erzeigte in den zukünftigen Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christo Jesu. Und nun fasst er das Ganze zusammen. Nicht? Er hat deutlich machen wollen, wie die überschwängliche Größe der Kraft Gottes den Menschen verändert. Alten Zustand geschildert, neuen Zustand, die Hoffnung geschildert. Und nun fasst er alles zusammen. Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden, durch den Glauben. Und auch der Glaube, auch das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, also neuer Mensch ist sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen uns Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das ist die Zusammenfassung, Vers 8 bis 10. Ist uns der Überblick ein bisschen klar, nicht? Größter Kraft wird dargestellt, man hat das alte Wesen gezeigt, das neue Wesen, das zukünftige und dann eine Zusammenfassung, Gott tut alles. Wir müssen jetzt heute den Vers 7 besprechen. Den Vers 7, ich lese nochmal, auf dass er zeigt in den zukünftigen Zeiten den
überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christo Jesu. Sehen Sie, dieser Vers 7, das ist ein sehr bedeutsamer Vers. Da steht ein Wörtlein, das Luther übersetzt in den zukünftigen Zeiten. Was Luther mit Zeiten übersetzt, da steht im Griechischen das Wort Aion. Und das hat ein ganz, das kann man nicht übersetzen. Wissen Sie, es gibt Worte, die können Sie nicht übersetzen. Sie können, nehmen Sie mal so ein Wort wie, wenn man von einer Frau sagt, sie hat Charme. Übersetzen Sie mal ein deutsches Wort, da können Sie Zähne nehmen, um das zu beschreiben. Verstehen Sie, so gibt es Worte, die haben einfach einen Aweck, den kann man nicht übersetzen. Und so geht es mit dem Wort Aion. Aion ist viel mehr als, das heißt auch Zeit. Aber auch im weltlichen Sprachgebrauch des Griechentums und erst recht im Sprachgebrauch des Neuen Testaments hat Aion die Bedeutung von einem Zeitabschnitt. Es gab einen deutschen Philosophen, der hat in seiner Philosophie den Begriff des Aion, sagen wir, eingeführt. Das war Spengler in seinem Buch vom Untergang des Abendlandes. Vielleicht haben Sie eine dumpfe Ahnung, was da drin stand. Da hat Spengler etwas so ausgeführt: Jeder Kulturkreis ist wie eine Pflanze. Er blüht auf, hat einen Höhepunkt und dann erstarrt die Kultur in reine Zivilisation und Massenvolk und dann stirbt es ab. Und dann kommt ein neuer Kulturkreis auf. Und da hat Spengler nachgewiesen, nicht, dass der abendländische Kulturkreis seine Blütezeit hinter sich hat, dass wir längst erstarrt sind in Zivilisation, dass unsere Erfindungen immer bloß noch rein, immer Menschen, den Menschen entseelt, dass von Kultur keine Spur mehr ist. Ich bekam in diesen Tagen das Heftchen mit den Karnevalliedern, die werden jeden Jahr neu von Köln gedruckt. Und da habe ich gedacht, vor 150 Jahren, da wurden Gedichte Goethes verbreitet. Und heute das, und wenn Sie die Lyrik nebeneinander halten, dann verstehen Sie ungefähr, was mit dem Abstieg gemeint ist, nicht? Rein auf kulturellem Gebiet. Stehen? Und ich war, nun sagt Spengler, also ob er recht hat, weiß ich nicht. Ich glaube es nicht mal ganz. Aber nicht wahr, er hat das begriffen, es gibt fest umrissene Zeitabschnitte für einen Kulturkreis. Da kommt Sterben. Er weiß, dass nach so ein Babylonien, die aufstiegen, die Welt erfüllten, allmählich erstarrten, untergingen. Diese ganzen vorderasiatischen Reiche hatten so eine ihre Zeit. Das jetzt die Welt des weißen Mannes hatte ihre Zeit, ihren Zeitabschnitt, ihren Äon. Es ist interessant, dass also irgendwo in der deutschen Philosophie dieser Begriff so eingeführt wurde. Wissen Sie, wie der Grieche ihn hörte? Ein gewisser Zeitabschnitt. Und nun hat die Bibel dieses Wort vom Äon, also langer Zeitabschnitt, der aber in sich geschlossen ist. Die Bibel hat dieses Wort vom Äon ganz neu aufgenommen und sagt, es gibt eine Heilsgeschichte Gottes. Und da gibt es auch Äonenzeitabschnitte. Etwa die ganze Abschnitt von der Schöpfung der ersten Menschen bis Jesus Christus ist so ein Äon. Der Äon, wo der Mensch unterm Gesetz stand. Als Bestes, das ihn nur verdammen konnte, wo es keine Erlösung gab, nur eine Hoffnung, Erwartung, Verheißung. Mit Jesus beginnt ein neuer Zeitabschnitt, ein neuer Äon, der dauert bis zur Wiederkunft Jesu. Und dann beginnt überhaupt die Zeitlosigkeit, dann kommen, sehen Sie, in den Lobgesängen der Offenbarung, wo es heißt, du regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit, da heißt es wörtlich, du regierst von Äon zu Äon. Nicht? Dass vielleicht also auch noch weit über unser Denken hinaus Gott Zeitabschnitte hat. Und das Wort steht hier. Gott will, heißt es hier, wenn Sie jetzt das mal so einsetzen, auf dass er zeigte in den zukünftigen Äonen den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade und zu seiner Güte gegen uns. Da sagt er also, wenn Gott dich aus dem Tode erweckt hat,
und zum Glauben an Jesus geführt, hat er seine Macht bewiesen. Aber das Beste kommt dann noch erst. Die völlige Offenbarung seiner Gnade, seiner neuschöpfenden Gnade, wird er erst an uns zeigen in kommenden Äonen. Hier ist also von der Hoffnung der Christen in fantastischer Weise die Rede. Seitdem ich an Jesus gläubig bin, weiß ich, dass dieses Stückchen zwischen Geburt und Grab nur ein Stückchen meines Lebens ist. Sondern, dass ich, bitte Vers 7 heißt am Schluss, durch Jesus Christus berufen bin zu künftigen Äonen. Nicht? In denen, von denen nur eins zu sagen ist, dass da Gott seine Güte gegen mich beweisen will. Dass da Gott gegen seine Güte gegen mich beweisen will. Verstehen Sie, von dieser Hoffnung, das sagt die Bibel sehr deutlich, haben keinen Teil, die Jesus Christus nicht wollen. Nicht wollen, ihn abgelehnt haben. Die Nein gesagt haben in ihrem Herzen. Man kann sehr christlich sein und doch Nein gesagt haben. Auf das viele Herzen offenbar werden, darüber predigt er am Sonntag, nicht? Zeichen widersprochen wird. Diese Hoffnung also knüpft sich an, ich möchte mal sagen, für wiedergeborene Christen. Hier sprechen wir exklusiv. Robert Leihart, das war einer von den braunen Knaben da, der im Dritten Reich eine große Rolle spielte, der eine Ahnung vom Christentum hatte, nicht? Der früher im Jünglingsverein war, am Gebetsstunden besucht hat, der hat uns ewig beschimpft, ihr schielt in nebuloses Jenseits. Da möchte nicht. Und die Marxismus beschimpft die Christen, nicht wahr? Ihr mit euren Himmelshoffnungen, ihr seid völlig untauglich für die Erde. Sei, verzeihen Sie, darüber kann ich mit Ihnen gar nicht verhandeln. Das geht euch ja gar nicht an. Nicht wahr? Als ich als junger Pfarrer Besuch machte, in der Taubenstraße, da brüllten mich, da kam ich in so ein Saufgelager rein mit Kartoffelschnaps und da brüllten sie mich an. Oh, Pastor, ihr wollt uns auf den Himmel vertrösten, den Himmel überlassen wir ihn und den Spatzen. Da habe ich gesagt, Moment mal, ich kann anderen nur überlassen, was mir gehört. Sie haben gar kein Anrecht auf den Himmel. Wie können Sie mir Ihren Platz im Himmel überlassen? Da müssten Sie erst ein Anrecht drauf haben, ehe Sie es überlassen könnten. Da sagt der Mann ganz erschrocken, ja wieso, die Pfarrer vertrösten aber allen Beerdigungen Leuten auf den Himmel. Ich sage, wenn ihr das Kanal hier tut, dann tut mir es leid. Ich tue es nicht. Ich warne euch, dass ihr in diesem Zustand in die Hölle fahrt. Es ist hier ganz deutlich, bitte, wenn Sie das sehen wollen, in Vers 7, gebunden seine Güte gegen uns in Christo Jesu. Vers 6 schließt, in Christo Jesu. Vers 5 in der Mitte, samt Christo. Das ist gehämmert geradezu, dass die Hoffnung auf zukünftige Äonen verbunden ist mit der Gemeinschaft mit Jesus. Hier ist das Leben erschienen. Und wer sich zu ihm stellt im Glauben, der hat Teil an dem Leben. Hier ist eine Arche gekommen. Wer in die Arche hineingeht, ist gerettet. Wer aus der Arche draußen bleibt, ist nicht gerettet. Darum wagen wir es immer wieder zu sagen, ein Mensch muss einen Schritt tun, eine Bekehrung erleben, aus der Finsternis zum Licht kommen. Ob das nun eine Entwicklung ist oder ob das ein Schritt ist, das ist mir egal, nicht? Aber er muss eines Tages wissen, ich bin in der Arche drin. Meine Mutter hat mir gesagt, ich bin nie draußen gewesen. Von Jugend auf hat mich aber die Liebe des Heilers empfangen. Das gibt es auch, nicht? Das gibt es auch. Das Entscheidende ist nicht, wie das passiert, bei Paulus ein Ruck, nicht? Sondern das Entscheidende ist, dass wenn ich mich jetzt frage, Herr, wo stehe ich eigentlich? Weiß, bei den Leuten, die samt Christo lebendig gemacht worden sind durch die ungeheure Kraft Gottes, bei denen stehe ich auch. Ist klar. Jetzt muss ich aber von den künftigen Äonen. Die Hoffnung der Christen also bezieht sich auf künftige Äonen. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Manchmal denke ich, es wäre eine viel größere Hoffnung, wie die Buddhisten einfach mit dem Tode alles aus ist, nicht? Denke ich manchmal, nicht? Einfach Schluss mit allem. Also das gibt's nicht. Will ich Ihnen ganz offen sagen. Das gibt's nicht. Die Bibel lüge denn.
dass alles aus ist und man schläft ewig, das gibt's nicht. Sondern ewige Unruhe oder dem Zug gefolgt zum Heiland hin und dann eine Gewissheit des ewigen Lebens. Jetzt muss ich von den künftigen Äonen mal sprechen. Sehen Sie, zunächst müssen wir nochmal Vers 2 lesen. Da ist vom jetzigen Äon die Rede. Vom jetzigen Äon. Sie verstehen den Ausdruck, nicht? Vom jetzigen Zeitabschnitt. Da heißt es, dass dieser Äon regiert wird von dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Von dem Zeitgeist, der sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens. In Vers 2 ist uns ganz klar der jetzige Äon geschildert. Wo der Normalmensch den Willen des Fleisches und der Vernunft tut und mir eben so oft auch, nicht? Wir wissen etwas von der Macht der Fürsten des vom Fürsten der Finsternis. Das ist der jetzige Äon. Und nun sagt der Apostel Paulus, unsere Hoffnung geht auf den zukünftigen Äon, wo Gott erst richtig sich an uns beweisen wird. Jetzt muss ich mal fragen, was ist denn mit dem zukünftigen Äon gemeint? Da muss ich Ihnen nochmal ganz kurz, hoffentlich langweilig Sie nicht, wissen Sie, aber wenn ich es ausnehme, muss ich mal ganz kurz Ihnen in ein paar Sätzen die großen Linien der Hoffnung der Bibel sagen. Ich führe das diesmal nicht aus, habe ich im Weg neulich ausführlich dargelegt, dass die Bibel sagt, die Weltgeschichte geht so weiter, dass die Ratlosigkeit der Menschen zunimmt, dass politische, wirtschaftliche, soziale, religiöse Verwirrung herrscht, dass sich die letzte Zeit, wo Kriege überhand nehmen, trotzdem der Mensch nicht will, wo gerüstet wird und das ganze Vermögen. Ich las heute, dass man für 5 Minuten bei den Manövern da hat man 5 Minuten Scharfschießen gemacht. Das hat 500.000 Mark gekostet. Da habe ich ja für 500.000 Mark eine Wohnung bauen können für junge Paare, die heiraten wollen. Die heiraten können, es keine Wohnung kriegen, nicht? Wird in ein paar Minuten Luft geknallt, nicht? Und wer glaubt, dass das einen Russen abhält? Und so knallen sie in allen Staaten der Welt. Die Franzosen lassen jetzt bald eine idiotische Atombombe los. Die wird Milliarden gekostet haben. Millionen sicher. Nicht? Millionen sicher. Und wird Millionen kosten an Schaden, den sie anrichtet, an Menschenleben, wenn die Atomwolke und Wind auf einmal in verkehrte Richtung getrieben wird. Nicht? Das könnten sie aber Häuser verbauen. Und Krankenhäuser und Siedlungen entzücken. Nicht? Nicht auszudenken. Wer will das eigentlich? Kein Mensch will es. Kein Mensch will es. Wer warum tun wir? Sehen Sie, da sagt die Bibel, das ist der Höhepunkt gleichsam, der Schlussakkord dieses elenden Äons, wo alles geschieht, was der Mensch gar nicht will. Wo die Dinge den Menschen aus der Hand rutschen. Nicht? Wo sie ihm einfach aus der Hand rutschen, wo die Ratlosigkeit beginnt, wo die Menschen hungern. Nicht? So sagt die Bibel sehr deutlich. Und dann wird der Ratlosigkeit ein Ende gemacht. Da wird dieser Äon noch mehr kulminieren, indem der Antichrist aufsteigt, der letzte Weltdiktator, und die Welt mit seinen Mitteln zu erlösen versucht. Das ist der Gegenchristus, der Antichrist, der nun sagt, ihr alle macht meine Hand vereint, ich werde die Probleme der Welt lösen. So ein Fidel Castro, in Potenz, nicht? Caudillo, Hitler, alle zusammengeschmissen, das gibt dann den großen, schlechten, üblen Antichristen am Schluss, nicht? Und die Menge wird ihm zujauchen, denn die Welt lächzt ja schon nach dem Diktator. Merken Sie das nicht? Die lächzen ja danach, nicht? Den einen, den kleinen Kinder schon, nicht? Wo ist der eine, der dem was rein kann, nicht? Die Welt ist ja reif für den nächsten Großen. Da kommt er aus dem Völkermeer, der große Diktator. Das ist der, nicht wahr? Da ist dieser Äon, wo der Teufel sein Werkzeug zum Regiment der Welt macht, vor seinem Höhepunkt. Und dann kommt Jesus wieder. Da hinein, in die größte Finsternis, da kommt Jesus wieder in Herrlichkeit. Da kommt Jesus wieder in Herrlichkeit und wird sein Reich aufrichten auf dieser Erde. Die Erde ist noch nicht reif zum Untergang. Jesus richtet sein Reich auf. Die Bibel spricht vom tausendjährigen Reich. Ich weiß nicht, ob das wörtlich ist oder nur einfach heißen soll, ein ganz von Gott bestimmter großer Zeitraum. Jesus wird sein Reich auf der Erde aufrichten.
Darauf rechnen wir. Das ist die Hoffnung der Christen. Wiederkunft Jesu. Wiederkunft Jesu. Ich warte nicht auf eine Entwicklung zum Bessern. Glauben Sie nicht an Fortschritt, Pastor Busch, fragte mich ein Amerikaner in Frankfurt. Glauben Sie nicht an Fortschritt. Da sah ich einen tollen Fortschritt. Nicht vom Bärenpelz zum Gummikragen sind wir schon gekommen. Und früher haben sie wieder Keule totgeschlagen, jetzt mit Atombombe. Tolle Fortschritte. Nur eins ist geblieben, der Mensch immer dasselbe. Dasselbe wie ich. Schmutzig, sinnlich, verlogen. Nicht? Der Fortschritt ist eminent, nicht? Unsere Väter, unsere Großväter trugen keine Krawatten. Toller Fortschritt, nicht? Bärenfell hatten sie an. Decken den Fortschritt, nicht? Aber nicht der Mensch hinter der Krawatte oder dem Bärenfell ist dasselbe geblieben. Das ist der Fortschritt. Wir glauben nicht an Fortschritt, sondern an eine Katastrophe, dass Jesus wiederkommt, ein Einbruch der himmlischen Welt. Und da beginnt Jesu Reich hier. Das ist der nächste Äon zunächst, auf den wir hoffen. Denn ich will ganz kurz sagen, die Bibel sagt, dass wenn Jesus wiederkommt, die gläubige Gemeinde auferweckt wird und mit ihm regiert. Das sind geheimnisvolle Dinge, die Bibel sagt, da wird nur zu kurz gesagt, dies ist die erste Auferstehung. Dies ist die erste Auferstehung. Die, die an ihn glauben, die erleben die Wiederkunft mit, ob sie tot oder lebendig sind. Die Gläubigen haben bei ihm geruht. Wenn ich sterbe, werde ich bei ihm zu Hause sein. Aber die Auferweckung des Leibes geschieht für die gläubige Gemeinde, die erste Auferstehung mit einer Wiederkunft, sagt die Bibel. Ich deute es nochmal so an, nicht? Ich würde es Ihnen gern begründen, wieso und warum die Bibel stellen. Ja, hier taucht zum ersten Mal ein neuer Äon auf. Jesus regiert, seine Gemeinde um sich versammelt. Herr. Dieser tausendjährige Reich schließt damit ab, dass die ganze Menschheit noch einmal in eine große Probe kommt, dass Satan los wird und dann zeigt sich die Gottlosigkeit der Welt. Unverändert ein Sturm gegen Gott und dann kommt das Ende der Welt. Die Bibel sagt das nur mit einem Sätzchen, dass die Lichtsysteme in Atomo, im Atom heißt es da, die Welt zerkrachen. Da steht das Wort in Atomo. Im Atom geht die Welt kaputt. Atomzertrümmerung, da kommt sie. Erst kommt Jesus noch wieder. Vorher keine Bange. Erst kommt Jesus wieder, nicht? In Atomo steht das. Fantastisch, das kriege ich mal nicht, nicht? Wissen Sie, manchmal schwindelt man so und sagt, dieses Buch ist 100.000 Mal gescheiter als wir alle. Ich bin ein Stümper davor, nicht? Und dann kommt Weltende und Weltgericht. Und dann heißt es, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Eine neue Erde. Und das ist eigentlich der zukünftige Äon, für den wir berufen sind. Ich denke auch, wenn ich sterbe, was erlebt man alles? Was wird kommen? Nicht? Zunächst daheim sein bei dem Herrn. Und nun wird man das große Durchführen seiner Pläne miterleben. Ich weiß, wenn ich jetzt so kurz sage, klingt das ein bisschen fantastisch. Aber wenn ich es Ihnen ausführlich sagen würde, ist das innerlich so folgerichtig alles, nicht? So klar. Das ist nicht ein nebuloses Jenseits, wenn vom zukünftigen Äon die Rede ist. Sondern da ist über das Kommen Jesu, über das ein Reich auf Erden, hinübergeschaut auf den neuen Himmel und neue Erde. Das ist der endgültigste neue Äon. Dazu sind wir berufen, sagt Paulus. Wenn sich mit Jesus einlässt, habe ich am Sonntag gesagt, da haben sie eine große Sache eingelassen. Das geht dann hieran noch viel mehr auf, nicht? Eine große Sache. Ich habe heute, wie ich mich vorbereite, gedacht, du, Wilhelm Busch, es könnte ja sein, dass du heute noch sterben würdest. Würdest du im Sterben festglauben, dass das, was du eben gesagt hast, jetzt richtig ist? Stirbst in der Gewissheit, dass diese große Zukunft vor dir liegt. Nicht? Wissen Sie, da ist leicht drüber reden, nicht? Ich bin froh, dass alles das, was der Paulus hier zusammenfasst, vom zukünftigen Äon in zukünftigen Zeiten, dass er sagt, das kriegen wir in Christo. Ach, ich brauche das gar nicht alles zu verstehen. Ich brauche mich nur an Heiland zu halten. Er reiset durch den Tod. Durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reiset durch die Hölle. Ich bin stets sein Gesell. Und nun sehen Sie, nachdem wir diese große Schau gehabt haben von den Äonen, wollen wir nochmal hören, was nun in Vers 7 wirklich gesagt ist. Gott zeigt seine große Macht an uns, dass er uns zum Glauben brachte. Er zeigt seine große Macht an uns, dass er uns teilhaben lässt an den zukünftigen Äonen. Und was werden wir da erleben? Und das ist einfach großartig, was Paulus da sagt. Auf dass er zeigte in den zukünftigen Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns. Jetzt muss ich zunächst sagen, im vorigen Vers, wenn Sie mal reingucken wollen, da ist gesagt, dass einer, der am Heiland gehört, der an Jesus glaubt, schon in das himmlische Wesen gesetzt ist. Vers 6. Er hat uns mit Jesus auferweckt und hat uns in das himmlische Wesen gesetzt. Sehen Sie, wenn Sie zum Glauben kommen, wenn Sie sich zu Jesus bekehren, dann kriegen Sie ein anderes Wesen als bisher. Sie werden ins himmlische Wesen gesetzt. Habe ich das am Sonntag gesagt von dieser jungen Mädel, das darf ich nochmal sagen, hat mich so gepackt, die in Frankfurt in der Evangelisation mir sagte, im Evangelium hat mich zuerst angezogen die Schönheit. Ich bin so als Frankfurterin so Ästhetin. Ich habe eine Zucht zum Schönen. In dieser bezaubernden Stadt Goethe ist durchaus verständlich. Eine Zucht zum Schönen. Und dann habe ich einfach zunächst gesehen, dass Leute, die Christen geworden sind, eine andere Sprache haben, ein anderes Verhalten miteinander. Ist einfach schöner. Ist nicht so. Also ich denke oft, wenn ich so Jungs miteinander reden höre, das ist so ruhig, drehtig und so weiter, nicht wahr? Das ist alles so ruhig. Die Sprache höre ich im Beiglaus einmal nicht mehr. Die Kerle unter Gottes Wort reden auf einmal ohne Roheit und Gemeinheit. Verstehen Sie? Es ist einfach so, dass der Geist Gottes zunächst äußerlich eine schöne Welt schafft. Da wird etwas deutlich, was es heißt, ins himmlische Wesen versetzt. Ach, wie oft habe ich in der Seelsorge in diesen Tagen in Frankfurt gehört, ach, wissen Sie, ich habe in meinem Elternhaus nur erlebt, wie meine Eltern sich zanken. Ich habe nur erlebt, wie meine Eltern sich zanken. Das habe ich so oft gehört, nicht? Das ist einfach schrecklich, dass es Normalzustand einer Ehe ist, nachdem wir wieder Wochen vorüber sind, so nach dem zweiten Ehejahr, fängt der Krach an. Gar nicht schlimm gemeint, man gewöhnt sich's an, ne? Die Frau ist säuerlich und meckert so an ihren Alten hin und er ist unsäuerlich und sagt, kannst du nicht und schimpft und ahnt gar nicht, dass das Kindesseelen zertrümmert, vermatscht, kaputt macht, nicht? Man denkt sich gar nichts bei dieser rohen Art miteinander zu reden. Wenn Jesus wirklich in Herzenhäuser kommt, hört das auf, dann kann man es nicht mehr ertragen, diesen Meckerton. Verstehen Sie? Da wird etwas deutlich von dem himmlischen Wesen. Wir wissen alle etwas von der Macht der alten Natur. Aber wir wissen auch, wie man traurig sein kann über Sünde, wie man Buße tut, wie man einen Hunger nach Heiligung hat, dass Fesseln zertrümmert werden. Sehen Sie, das ist etwas von dem himmlischen Wesen, dass man zum Beispiel gerne die Stille hat. Merkwürdig. Ich habe den Eindruck, ein unbekehrter Mensch, der braucht sein Radio von morgens bis abends. Dem Augenblick, wo ein Mensch bekehrt, kann das nicht mehr ertragen. Diese gottlosen Kram den ganzen Tag im Bau. Ich habe immer den Eindruck, dass die Bekehrung damit anwendet, der Mensch ein Radio bloß auch stundenweise braucht. Ich gar nicht mehr. Aber der ist auch Pastor. Verstehen Sie, er hat auf einmal gern Stille. Es fällt ihm auf den Wecker, im Hause dauernd diese dämliche Quatsche dazu haben. Kann er nicht mehr hören. Nicht so. Ich könnte 1000 Beispiele annehmen für himmlisches Wesen. Er hat auf einmal Freude am Beten. Er hat gern ein geistliches Gespräch. Früher war ich so gern so Konversation gemacht. Nicht? So ganz, wenn ich irgendwo eingeladen war, ganz laut aufgedreht, so ein Kinderspiel. Nicht? Macht Spaß. Ist mir von einfach im Laufe der Zeit unmöglich geworden. Unmöglich. Man kann dieses leere Geschwätz nicht mehr haben. Man kann es nicht mehr gut haben. Wenn man auf dem Wecker. Man hat auch gern mit Brüdern ein geistliches Gespräch, nicht?
Sie verstehen, himmlisches Wesen versetzt zeigt sich einfach in der neuen Art des ganzen Menschen. Das haben wir hier schon. Das haben wir hier schon, sagt der Apostel Paulus. Das ist ja nur ein Anfang, sagt er, auf das er zeigt in den zukünftigen Zeiten, was eine neue Natur ist. Nicht? Hier sind wir immer im Kampf mit unserer alten Natur. Nicht? Ach, was ist das für eine Rauferei im Leben eines Christen? Und das hält ihn so frisch, so taufrisch, nicht? Verstehen Sie? Anders staubt er auf seinem alten Wesen langsam ein. Und ich muss wirklich sagen, das hält einen Christen frisch, dass er ewig mit sich selber im Kampf liegt. Durch Sterben geht, neues Leben, täglich neu und so. Aber das ist ja nur ein Anfang. Was muss das sein, in künftigen Äonen teilhaftig sein der göttlichen Natur? Ihn schauen ohne Sünde. Nicht, also es ist nebenüber gestellt, nicht gegeneinander gestellt, Vers 6 vom himmlischen Wesen, das wir hier schon an uns tragen dürfen, und der Vollendung in zukünftigen Äonen. Ist klar. Aber nun muss ich Ihnen noch eben unterstreichen, was von den künftigen Äonen gesagt ist. Seien Sie so lieb und gucken Sie mal den 7. Vers. Sehen Sie, wie ich mich heute an den Schreibtisch setze, um das nun vorzubereiten? Da war mein erster Gedanke, ach Paulus, du brauchst aber immer eine Fülle von selben Worten, das ist für einen Pastor schwierig, auf das er zeigt in zukünftigen Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns. Da habe ich gedacht, Paulus, hätte es nicht genügt, wenn du sagst, auf das er zeigt in zukünftigen Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade gegen uns. Wäre doch genug. Was muss er noch einmal durch seine Güte dazwischen? Paulus, warst du vielleicht doch so ein bisschen ein Schwätzer wie so alte Männer, nicht? Das merke ich an mir langsam. Unendlich viele Worte machen, nicht? Ende nicht finden. Und dann fange ich an, ich bin ja überzeugt, dass Paulus inspiriert vom Heiligen Geist die Bibel geschrieben hat. Und der Heilige Geist erlaubt auf die Dauer doch kein Gebarfe. Und dann geht mir auf einmal auf, wie köstlich hier Paulus in der Kraft des Heiligen Geistes die Schönheit, das Leben der zukünftigen Welt schildert. Er sagt zuerst allgemein, Gott wird da den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade beweisen. Das ist allgemein gesagt. Oh, wer an der neuen Welt teilhat, der wird den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade erfahren. Wenn Gnade hier im Leben schon so schönes wirken kann, dass ein Herz Vergebung der Sünden kriegt, gewaschen wird, Frieden empfängt, neues himmlisches Wesen kriegt, dann wird die neue Welt schön sein, wo die Gnade alles durchdringt. Die Bewohner der neuen Welt, die Gemeinschaft untereinander. Verstehen Sie? Drückt Paulus aus, einfach der überschwängliche Reichtum seiner Gnade. Wenn Gottes Gnade über ein Haus ausgegossen wird oder über Menschenleben, dann wird so furchtbar vieles neu, nicht? Und so schön und so froh. Und in der zukünftigen Äon wird Gottes Gnade alles durchdringen. Das ist also allgemein gesagt. Aber nun sind wir Menschen so konstruiert, dass wir das Allgemeine noch nicht so arg schätzen. Also mir ist ein eigener Garten lieber wie allgemeine Anlagen. Geht sie nicht auch so? Wenn ich durch die Anlagen gehe, da sehe ich, da schmeißt jeder seine Zigaretten und Bonbonpapierchen einfach auf den Boden. Wenn da Papierkörbe sind, dann wird prinzipiell dafür daneben geworfen. Das sind ja allgemeine Anlagen, nicht? Schrebergärtenbesitzer, die also jedes Kräutchen rausreißen, nicht? Die gehen in öffentlichen Anlagen über den Rasen, trampeln alles kaputt. Das heißt, daran krankt ja der ganze Kommunismus heute, nicht? Lesen Sie Berichte über die Kolchosen. Was allen gehört, das schätzt man nicht. Und so macht es uns noch nicht so viel Eindruck, wenn ich sage, in der zukünftigen Welt wird die Gnade alles durchdringen. Und der Paulus hat es auch gewusst, der Heilige Geist auch. Und darum kriegen wir es nochmal persönlich gesagt. Durch seine Güte gegen uns. Jetzt wird das, was vorher allgemein gesagt wird, speziell auf den Einzelnen zugerichtet. durch seine Güte gegen uns. Das heißt, in der neuen Welt, da erfahre ich bloß noch Güte Gottes. Jetzt erfahre ich auch Gericht. Jetzt erfahre ich auch, dass er mir nicht antwortet, wenn ich bete. Jetzt erfahre ich auch Niederlagen, wo die Hand abzieht und mich fallen lässt, wie in Petrus in der Verleugnung. Jetzt erfahren wir auch Pleiten in Evangelisationen nicht. Dass wir uns um Menschen kümmern, für ihn beten, uns geschieht nichts bei ihm. Und wir erfahren Tränen und Jammer. In der neuen Welt erfahren wir bloß noch, jetzt das ganz persönlich gesagt, seine Güte gegen uns. Sehen Sie, das ist etwa in der Offenbarung mal so ausgedrückt. Er wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Das ist seine Güte gegen uns. Da ist gesagt, da wird er sich speziell mit dir beschäftigen, wie, ich hätte beinahe gesagt, wie eine Mutter mit dem Kind. Aber das ist zu wenig. Wie Oma mit dem Enkel. Sehen Sie, ich mache meine Studien. Die Oma kann das noch viel, viel intensiver als die Mutter. Nicht? Da fängt die Mutterliebe an, in die Potenz zu kommen, bei der Oma. Wenn die Omas sind, die wissen was davon, nicht? Eigenartig. Verstehen Sie? Ich sehe so, wenn meine Frau so ein Enkelkind auf einmal hat, da ist also Herzinfarkt und alles vergessen, da könnte sie also ihr Leben hinschmeißen, das Babylein da, nicht? So, da bin ich vergessen, und Haushalt und Welt und alles, nicht? Babylein. Das, ich habe kein Neid, nicht? Ich meine, was es heißt, einem einzelnen speziell zugewandte Liebe, das studiere ich da. Wenn so ein Großmutterherz im Enkelchen, nicht? Ganz speziell gezielte Liebe. Und das ist gemeint mit dem Wort, seine Güte gegen uns. Dass ich in der neuen Welt keinen Zweifel mehr habe, dass seine spezielle Liebe und Treue mir gilt. Oft ist es einem hier verdunkelt. Das ist ja jetzt schon so, nicht? Aber es kann ihm verdunkelt sein. Aber in der neuen Welt ist nicht mehr verdunkelt. Ist das hier wunderschöne Schilderung des zukünftigen Äons? Da ist nichts Theoretisches drin, verstehen Sie? Ich habe mal so Zeugen Jehovas reden hören, wenn die das so runterrassen, das ist das Gefühl, da geht eine Dreschmaschine los, nicht? Versteht ihr, mit all den Berechnungen. Und da bin ich so froh, dass die Bibel nicht Dreschmaschinen loslässt, sondern so wundervoll schön sagt. Reichtum seiner Gnade und dann speziell gezielt seine Güte gegen uns. Mir fällt da immer das Wort ein, Tränen abwischen von unseren Augen. Ne? Tränen abwischen von unseren Augen. Sehen Sie, zu solch einer herrlichen Hoffnung will uns Jesus berufen. Nun müssen Sie mal selber sagen, dass allerdings, also nochmal Vers 1, Kapitel 1, Vers 19, dass Gottes ganze Macht eingesetzt werden muss, damit ein toter Mensch, der in Lüsten des Fleisches lebte und nach der Vernunft lebte, sowas überhaupt glauben kann. Dazu muss Gott seine ganze Macht einsetzen. Wissen Sie, vielleicht glauben wir es theoretisch, dass man in den Himmel kommen kann, ja? Aber wenn wir es wirklich glauben würden, was hier gesagt ist, von neuen Äonen, neuer Welt, wo alles Gottes Gnade alles durchdringt und wo uns seine Liebe gilt, ganz ohne Wolken verdeckt. Wenn wir das wirklich glauben würden, dann wären wir einfach großzügiger, als wir sind. Verstehen Sie? Dann würde man sich über tausend Dinge keine Sorgen machen, nicht, weil es also eigentlich nicht wert ist. Finden Sie nicht? Bitte Sie, wenn ich plötzlich in Erbschaft richten von reichen Onkel in Amerika, Schloss da, nicht wahr, am Mittelmeer, und an der Ostküste, nicht wahr, und ich sage immer noch Verkehr, an der Westküste, nicht, in Kalifornien, sagen wir so, ne, und ein großes Palais in New York oder Washington, und noch so 100 Millionen Dollar und so. Angenommen, Sie kriegen das hier, nicht? Und Sie reisen nächste Woche nach Amerika. Und jetzt tropft der Wasserhahn. Würden Sie sich da furchtbar drüber aufregen? Würden Sie sich drüber aufregen, nicht? Würden Sie sagen, ich fahre nach Kalifornien, nicht mein Schloss hier und ein Palais in New York und 100 Millionen Dollar. Das ist ein Wasseradertropfen. Verstehen? Und so sind Christen, die sich hier so verlieren in Kleinigkeiten. Die sich aufregen in Kleinigkeiten. Tun es alle, ich tue es auch. Und das ist einfach Beschämende dran. Nicht? Das ist das Beschämende dran. Unsere Väter haben immer wieder, das habe ich in schwäbischen Gemeinschaftsstunden gehört, gib mir einen Ewigkeitssinn. Das hieß nicht, dass ich mich um die Dinge hier nicht mehr kümmere. Das ist dummes, dummer. Das unterstellen uns immer so Idioten. Naja, also, verzeihen Sie, ich wollte was anderes sagen. Leute, Wissenschaftler, Gelehrte, Theologen, alle mögen das sagen, ja, immer nach dem Himmel richten und hier tut er nichts. Das ist ja dummes Zeug. Natürlich ist es ein Geld verdienen und so. Aber wissen Sie, Ewigkeitssinn, dass ich sage, den tropfenden Kran wollen wir reparieren, in dem Bewusstsein, dass das Schloss in Kalifornien wartet. Sie verstehen? So, nicht? Dass das Schloss in Kalifornien wartet. Es ist was Schlimmes, nicht wahr? Einfach was Schlimmes, wenn Kinder Gottes, die zur neuen Ehrung berufen sind, kleinliche Leute sind. Sie aufregen können über 2 Mark. Nicht? Aufregen können über einen Krach in der Haus, dass die Waschmaschinen nur benutzen, die wir gerade am Tag benutzen wollten. Also, verstehen Sie, aufregen darüber, wer nur den Hof kehrt, nicht, ob die das im ersten Stock tun müssen oder wir. So ist doch überall, also so eine Stünke oder im Geschäft, nicht, dass der Chef den gegrüßt hat und mich nicht, was ist da los und dass man zurückgesetzt wird, regen wir uns auf, sinnlos, nicht, der ist befördert und ist jünger und ich nicht. Und all so ein Zeug, dass uns das überhaupt ernsthaft länger wie 5 Minuten beschäftigen kann, das ist schlimm. Dass wir Sorgen haben, das ist schlimm. Ewigkeitssinn heißt, so wie Tiersting, drauf wollen wir es denn wagen, es ist wohl wagenswert, und gründlich dem absagen, was aufhält und beschwert. Und den Satz habe ich so gern, Welt, du bist uns zu klein. Das ist ein stolzer Satz von Kindern Gottes. Welt, du bist uns zu klein. Euch denken wir noch die ganze Welt in Westentasche, nicht? Wir gehen durch Jesu Leiden hin in die Ewigkeit. Es soll nur Jesus sein. Das ist so groß gesagt in der Bibelstunde, aber wir wollen es mal exerzieren, nicht? Meine Töchter, die hier sitzen, dürfen mich morgen früh daran erinnern, wenn ich mich über eine Kleinigkeit aufrege, nicht? Dann dürfen sie sagen, Welt, du bist uns zu klein. Ich meine, wir wollen es, oder der Mann, die Frau und umgekehrt. Darum geht es ja doch. Daran sollten wir uns erinnern gegenseitig, nicht? Dass wir berufen sind zu großen Dingen. Aber haben wir schon die Hoffnung? Gott muss seine ganze Kraft einsetzen, um es dazu zu bringen. Ich muss zum Schluss auf Folgendes hinweisen noch einmal. In Christo Jesu. Ich habe unter den anderen, was ich alles gelesen habe über den Text, die Auslegung des großen schwäbischen Albrecht Bengel gelesen. Das ist ein, also alle Schwaben liegen mir einfach nicht. Und das war ein Theologe im 18. Jahrhundert, einer der größten Bibelausleger, Albrecht Bengel. Der hat ein Buch hinterlassen, Gnomon. Da hat er einfach zu jedem Bibelvers, zu jedem Vers im Neuen Testament, nur eine kleine Bemerkung, eine ganz kleine Bemerkung. Und derartig, großartig, als ich in der Vorbereitung zum Kirchentag zusammen war mit so Professor Kollwitz und all so einen Typen, da sagt, vergesse ich nicht, wie der Professor Gollwitzer zum Bischof von Bayern rüber sagte, Bruder Dietz-Fellwinger, gell, das Gnomon von Bengel. Da sagt der Bischof Dietz-Fellwinger, das steht auf meinem Schreibtisch. Da habe ich gesagt, auf meinem auch. Und da sagt der Professor Gollwitzer, auf meinem auch. Das Gnomon, das gibt es auch in Deutsch. Und da sagt er zu diesem Vers, bloß noch zum letzten, auf dass er zeigt den zukünftigen Äon den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christo Jesu Kreuzchen. Da sagt er, warum steht hier noch einmal in Christo Jesu? Damit wir lernen, dass von all dem, in Klammer, Vers 4 bis 7, vom neuen Leben, vom zukünftigen Leben, Klammer zu, nichts zu erreichen ist ohne Glauben an Jesus. Das ist so treffend gesagt. Lieben Freunde, befreien sich von dem allgemeinen Herrgottsglauben. Gott hängt sein Heil an seinen Sohn. Und der Herr, öffne uns das Herz, dass wir von Herzen an Jesus glauben. In Christo Jesu tut sich aller Reichtum auf. Neues Leben, neuer Verstand, neues Licht und zukünftiger Äonen.